Moin, heute unterhalte ich mich mit Boris Rogosch, dem Betreiber des erfolgreichen Podcasts Food Talker und der mich inspiriert hat, diesen Podcast zu starten und auch indirekt der Namensgeber dafür ist.
Also ich merke, Wolfgang, du machst mit diesem Thema einen Riesenfass auf. Also man kommt ja, ich hätte jetzt am Anfang unseres Gesprächs nicht gedacht, dass wir in diese Sphären kommen.
Und damit herzlich willkommen beim Retail Talker, dem Podcast über Innovation im Einzelhandel und die Zukunft von Innenstädten und Handelsplätzen. Mein Name ist Wolfgang Grobmann und ich spreche hier mit Managern, Machern und anderen schlauen Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen. Ich möchte wissen, wie sie ihr Geschäft betreiben, was sie antreibt, wie sie mit Hindernissen umgegangen sind und wie sie sich den Handel der Zukunft vorstellen und sich darauf vorbereiten. Ich möchte über positive Beispiele für Veränderungen berichten. Ich möchte positiv-kritisch Inspiration geben für andere, die sich noch nicht getraut haben, etwas zu verändern. Und ich möchte den Einzelhandel als einen tollen Arbeitgeber darstellen und Karrieremöglichkeiten schmackhaft machen. Mein heutiger Gast ist Boris, der Macher des Podcasts Food Talker. Mir ist es wichtig, euch durch dieses Gespräch meine Motivation für das Einzelhandelsthema zu erläutern und euch ein wenig über meinen beruflichen Background zu erzählen. Außerdem werde ich ein paar Thesen zu den zukünftigen Herausforderungen im Handel skizzieren, die immer wieder in den nächsten Folgen thematisiert und vertieft werden. Boris wird das gekonnt hinterfragen. Welche sind meine wichtigsten Thesen? Der Stationärhandel ist nicht tot und wird nicht verschwinden. Der Anteil des Onlinehandels wird mittel- bis langfristig bis zu 50% des derzeitigen Handelsvolumens ausmachen. Der damit verbundene Umsatzrückgang hat dramatische Konsequenzen. Es gibt weniger Händler. Einige werden das Wachsen des Onlinehandels nicht überleben. Der geringere Flächenbedarf führt zu Leerständen bis hin zur Schließung von kompletten Einkaufszentren. Viele Mitarbeiter werden ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die Personalkosten an den geringeren Umsatz angepasst werden müssen. Und um zu überleben, muss der Handel innovativ, digitalisiert und wieder mehr serviceorientiert sein. Bevor es nun endlich gleich losgeht, sei folgender Hinweis gestattet. Falls ihr regelmäßig den Retail Talker hören wollt, worüber ich mich natürlich sehr freuen würde, abonniert ihn in einem der vielen Podcast-Plattformen. Teilt ihn mit denen, die ihn noch nicht kennen. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst oder aber das Gleiche macht über die Kontaktmöglichkeiten, um mich wissen zu lassen, was ich anders und besser für euch machen kann. Auf Instagram findet ihr unter dem Namen Retail Talker Fotos und Hintergrundinformationen zu meinen zukünftigen Gästen und Storebesuchen. So, jetzt begrüßen wir aber erstmal Boris. Hallo Boris, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich hier bei mir zu sehen.
Ja, hallo Wolfgang, ich freue mich sehr, in Ausgabe 0 dabei sein zu dürfen und natürlich auch gleich mit diesen Vorschusslorbeeren hier reinzugehen, Namensgeber, Inspiration gegeben. Das finde ich ganz toll, das freut mich natürlich auch und ich glaube, so ein Podcast ist auch immer dafür da, Inspiration zu geben. Ich bin da ja auch irgendwie, ja, zufälligerweise erst dazu gekommen. Ich komme ja eigentlich aus der Musikbranche, aus der Digitalbranche, habe zwar immer mit Content zu tun gehabt, mit Content-Produktion und Vermarktung, aber nie meinen eigenen Content vermarktet. Irgendwie habe ich gedacht, ich muss aus dieser Passion kochen und essen, muss ich irgendwas machen und was liegt da näher als Menschen, die etwas davon verstehen, zu besuchen, mit denen sich auszutauschen oder die zu interviewen und denen irgendwie mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen und auch deren Geheimnisse, deren ja, Leidenschaft so ein bisschen rauszukitzeln. Und dann ist es natürlich immer toll, wenn man entweder das Thema findet, das einen wirklich bewegt und aus diesem Thema dann natürlich auch die Gespräche herausführt. Und ich meine, du bist natürlich ein ganz alter Hase in deinem Geschäft und kennst auch jeden.
Ja,
und
aber
kennst auch den Markt sehr, sehr gut. Ich meine, wie lange bist du jetzt dabei?
Ich habe da selber als junger Mensch, mit 12 Jahren habe ich angefangen, im Einzelhandel im weitesten Sinne zu arbeiten. Da habe ich nämlich für meinen Nachbarbäcker die Torten ausgefahren zu Kunden auf dem Fahrrad. Der hat mich nicht bezahlt, aber hat gesagt, da kriegst du vielleicht 50 Pfennig Trinkgeld dafür.
Aber du wolltest dann keine Karriere machen im Bäckerhandwerk?
Nee, im Bäckerhandwerk nicht, aber im Handel dann. Ich habe dann ja auch noch weiter als Jugendlicher im deutschen Supermarkt gearbeitet. Da habe ich mir das Geld verdient, um für meine Musikband, die ich damals hatte, das Equipment zu kaufen.
Wolfgang, und, das wusste ich gar nicht.
Ich habe richtig Karriere gemacht. Also ich habe angefangen in der Kartonpresse im Keller im Dunkeln und Müll wegräumen. Und später stand ich dann an der Obsttheke mit weißem Kittel. Und da war ich schon jemand. Aber das war ganz unterhaltsam. Und auf die Art und Weise bin ich sozusagen spielerisch in den Einzelhandel gekommen. Und habe dann auch nach dem Abitur mich entschlossen, erst mal eine Ausbildung im Handel zu machen.
War das klar für dich dann sofort, dass du gesagt hast?
Nee, ehrlicherweise nicht. Also ich wollte eigentlich studieren, und dann kam ich durch verschiedene Gespräche mit allen möglichen Beteiligten, vor allem meinem Vater, darauf, Mensch, ich könnte eigentlich so eine praktische Ausbildung vorschieben und danach studieren. Und der Kaufhof, der war damals ja noch anders aufgestellt, der war führend in der Ausbildung von jungen Menschen und gerade Leuten, die ein Abitur haben. Da haben sie ihre Führungskräfte getrillt.
Da gab es auch so duale Systeme, nicht?
Ja, die kamen dual, könnte man sagen, aber das war eigentlich, hieß das noch tatsächlich Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann, aber schon so aufgezogen, dass man danach auch gleich in der Führungsposition eingesetzt worden ist. Und das habe ich gemacht. Ich bin dann in der Damen-Oberbekleidung eingesetzt worden. Das war eigentlich nicht mein Traum, aber so war es halt. Und ich weiß noch, an meinem ersten Tag in Leverkusen, da hat man mich an einen Tisch gestellt und ich sollte 500 Bikini-Ober- und Unterteile sortieren. Und das habe ich gemacht, und dann bin ich abends nach Hause gegangen und habe gedacht, Mensch, war das die richtige Entscheidung?
Wie alt warst du da, als du dann in der DOB beim Kaufhof?
Ja, da war ich, also das war nach der Bundeswehrzeit, muss man überlegen, da war ich, glaube ich, 20 oder 21, als ich da angefangen habe. Dann habe ich da die Ausbildung abgeschlossen, dann habe ich gedacht, Mensch, der Kaufhof hatte mir tolle Angebote gemacht zur Weiterbildung, bin dann gleich dabei geblieben. Naja, und da war ich einmal in der Mühle, da kam ich nicht mehr raus, weil die Karriereschritte kamen dann, ne, ich bin zu Aldi gegangen, Bezirksleiter geworden. Ja, und bei Aldi, das war dann schon eine Managementaufgabe. Als Bezirksleiter hat man eine bestimmte Anzahl von Stores betreut und besucht. Und Aldi, muss ich sagen, das war eine sehr gute Schule, weil Inhaber, down to basics, also da gab es keinen Standesdünkel, sondern Ärmel hochkrempeln, arbeiten und das Geschäft sozusagen wirklich von der Pike auflegen. Man muss sozusagen auch ein bisschen Staub fressen, ja, nicht um des Staubes fressen willen, sondern um das wirklich zu lernen und zu verstehen, damit man später, wenn man Menschen führt, auch weiß, was die leisten oder was die eben nicht leisten, weil man das tatsächlich beurteilen kann.
Ja, und du, ich meine, du warst ein junger Spund dann. Wie alt warst du, als du bei Aldi warst dann?
Ach, da war ich 24.
Also da schon so Führungsaufgaben zu übernehmen, das ist ja relativ jung.
Jo, das kann man sagen. Das war eben die Aufgabe. Ich habe sie, glaube ich, ganz gut gelöst. Und das hat mich dann dazu gebracht, irgendwann eine weitere den nächsten Karrierestepp zu machen. Dann bin ich bei H&M gelandet.
Das ist aber auch nochmal wieder ein Sprung. Nicht? Aber dann bist du quasi wieder, du wolltest, DOB hast du dann doch vermisst. Du wolltest dann wieder zurück in die Klamotte.
Ich wollte in ein internationales, lebendiges Unternehmen.
Wann war denn das? Also wie groß war denn H&M da zu der Zeit?
H&M hatte 4 Läden in Hamburg, ja. Ja. Farmsen, wo du auch warst.
Siehst du, da kannten wir uns noch nicht, sind wir uns wahrscheinlich schon mal begegnet.
Und dann Hanseviertel, Poppenbüttel und in Billstedt. Naja, und dann habe ich als Verkaufsleiter angefangen. Nach 3 Jahren bin ich Geschäftsführer von Deutschland geworden und habe dann nach 10 Jahren, nach 70 Eröffnungen, H&M verlassen.
Ich meine, würdest du sagen, die Zeit, in der du, ich weiß jetzt das andere, erzählst du auch gleich noch, wo du am meisten gelernt hast? Weil ich meine, da musstest du ja eröffnen, ist ja auch nochmal was anderes als, ich sage jetzt mal nicht despektierlich, Bestehendes zu verwalten, oder?
Ja, das war
Also ich kann eigentlich sagen, ich habe auf allen Stationen immer was gelernt. Und H&M ist mir natürlich deshalb so besonders im Gedächtnis hängen geblieben, weil ich ein ganz tolles Team um mich versammeln konnte. Und wir haben wirklich, wir haben diese Zeit, wir waren 10 Leute in so einem Führungskreis, die das gemeinsam entwickelt haben und die ganze Eröffnung gemacht haben. Das war schon wirklich was Besonderes, kann ich sagen. Das kann man alleine gar nicht machen. Und auch vor allen Dingen, ich war ja auch noch unerfahren. Ja? Und ich bin, da habe ich auch begriffen, eine gute Führungskraft wird auch sozusagen, die lässt ihre Leute können. Was machen, die muss nicht alles können. Und mich hat man auch aus Schweden machen lassen, das war der große Vorteil. Viele Dinge habe ich richtig gemacht, ich habe auch viele Fehler gemacht, das gehört auch dazu. Aber das ist dann, das war so mein großes Learning, was ich dann mitgenommen habe, auch in andere Firmen, dass man möglichst schnell die Verantwortung abgibt und lässt andere groß werden, anstatt alles selber zu machen.
Aber war das die Zeit? Ja, absolut, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass das nur dann funktioniert ist, weil du kannst gar nicht für dich beanspruchen, dass du das alles kannst. Nee. Weil ich meine, für dich ist Standortauswahl das Thema. Ich meine, das ist ja schon eine Welt für sich alleine, oder?
Das kann man sagen, ja.
Und ihr musstet da ja, also wenn das in der Wachstumsphase, was hast du gesagt, ihr wart bei 4 oder H&M war bei 4 Läden dann auf 70 und ja auch immer in Top-Lagen.
Ja.
Oder meist in Top-Lagen.
Genau, ja. Ja, das waren, ich habe nicht alle Verhandlungen selber geführt, ich hatte nachher so einen Expansionsmanager, der das gemacht hat, aber die ersten, die sind mir natürlich auch im Gedächtnis geblieben, weil ich weiß, da habe ich auch gestandenen Immobilienmanagern gegenüber gesessen und bekannten Hamburger Persönlichkeiten, die vermietet haben und die auch gedacht haben, naja, da sitzt jetzt so ein unter 30-Jähriger und macht mit uns einen 10-Jahres-Vertrag, wollen wir doch mal sehen, wer hier sozusagen den besten Deal macht.
Ja.
Ja, also man lernt dadurch und das habe ich da auch gemacht. Naja, ich habe trotzdem H&M irgendwann verlassen. Ich habe in gleicher Position bei Jean Pascal, bei Adler oder Popken gearbeitet und also habe immer
alles größere, keine kleinen Häuser.
Nee, alles größere Gesellschaften, die ich geführt habe. Ja, und vor 10 Jahren bin ich zu Primark gekommen als Geschäftsführer von Deutschland und Österreich, habe das geführt.
Ja, und Primark war natürlich schon was ganz Besonderes. Wenn man überlegt, von 0 auf 7.000 Mitarbeitern in 10 Jahren, kann man sich vorstellen, da war der Turbo an jeder Ecke des Unternehmens eingeschaltet, insbesondere bei der Gewinnung von neuen Mitarbeitern und Führungskräften. Sowas hat, glaube ich, keiner von uns in der Firma jemals woanders erlebt und ich zweifle auch, dass man das woanders nochmal erleben kann. Dann diese wahnsinnigen Eröffnungen, Schlangen von Menschen, die stundenlang davor standen, um da reinzukommen. Später auch ein paar Proteste, die dazu gekommen sind, auch das musste gemanagt werden, aber es war eine unglaublich spannende Zeit. Da bin ich auch sehr dankbar, dass ich das sozusagen nochmal zum Ende meines Managerlebens haben und genießen konnte.
Und habe jetzt Ende 2020 sozusagen altersbedingt dort aufgehört.
Sieht man dir gar nicht an. Sieht man dir gar nicht an, mein Lieber.
Naja, gut, ich gebe dir nachher gleich mal ein Bier dafür aus. Ne? Aber dazugelernt.
Auf jeden Fall zählst du jetzt von diesen Erfahrungen.
Genau.
Ich meine, das ist ja schon eine Track Record, die du hast. Die ist ja schon, da gibt es nicht so viele, die sich da, glaube ich, das alles auf ihren Zettel schreiben konnten. Das ist ja ein bisschen längerer Zettel schon.
Ja, ja, das ist ja auch eine längere Zeit. Ich bin da auch stolz darauf. Ja. Und ich finde und das ist auch einer meiner Beweggründe hier für diesen Podcast, ist, Einzelhandel ist ein unheimlich interessantes Feld. Das ist immer abwechslungsreich, das ist ja nie gleich. Ne? Jeder Tag ist ein bisschen anders. Man hat mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Man hat Kunden, man hat Mitarbeiter. Man muss Kunden lernen zu verstehen. Man muss lernen, das umzusetzen, wie die Mitarbeiter damit mit diesen Wünschen umzugehen haben. Und und man kann Karriere machen. Ne? Also die Karriere, die ich gemacht habe, da gibt es viele andere Beispiele, die auch in jungen Jahren sehr schnell Karriere machen konnten.
Ne? Könnte man diese Karriere, nun ist ja sehr vieles anders und gerade auch in dieser Zeit und Einzelhandel nicht gleich Einzelhandel?
Leider steht der Einzelhandel nicht an erster Stelle der Berufswahl, Ja, das heißt, viele Abgänger auch von Universitäten, die quasi ja auch dazukommen könnten, ja, mit ihrem Wissen, die entscheiden sich dann eher für andere Tätigkeiten als für Einzelhandel. Also insofern, man kann nach wie vor Karriere machen, mit und ohne Studium. Und ich möchte eben auch dazu beitragen, dass das ein bisschen bekannter wird, damit einige sagen, Mensch, ich gucke mir das mal ein bisschen genauer an, was da alles zu machen ist für mich.
Also Einzelhandel hat sicherlich für junge Karrieristen jetzt nicht den besten Ruf, wie du sagst.
Nee.
Ich, wohlwollend neutral kann man sagen, vielleicht sogar ein bisschen negativ. Ist natürlich auch ein Phänomen dieser Zeit, nicht zuletzt dem Onlinehandel geschuldet, wo man eben sagt, wo sind denn da die innovativen Ideen, wo passiert denn eigentlich was? Wir sagen mal, ist sicherlich dein Thema, ich nehme das vorweg jetzt wahrscheinlich, Innenstadtsterben und, was wir ja auch schon lange kennen, was man ja eigentlich auch schon seit den 90ern diskutiert. Ja. Aber jetzt ist es fühlbar und ich glaube, wenn man sich das jetzt mal anguckt und gerade heute durch die Straßen geht, die geschlossenen Läden sieht, vielleicht nochmal ein Click and Collect an der Tür passiert, aber oder schon auch Läden leer stehen, also das ist ja schon ein bisschen beängstigend.
Ja, das macht mir schon seit geraumer Zeit Sorge. Weil, wie du sagst, ja, nicht nur durch Corona, das war vorher schon, wenn du heute durch so ein Shoppingcenter gehst oder wenn du in die Fußgängerzone gehst von vielen Städten, die Anzahl der leeren Läden, die auch nicht neu vermietet werden können, weil es schlicht und ergreifend auch die Expansion sozusagen sehr stark eingeschränkt ist und man eben nicht eine ganze Straße füllen kann mit Telefonläden, mit Burgerläden oder mit Beauty-Shops oder mit dem fünften Drogerieladen, ja. Das tut schon weh, das zu sehen. Auf der anderen Seite ist es auch so, man muss erstmal das akzeptieren, dass das Realität ist. Alle Beteiligten, Vermieter, Händler und so weiter. Und muss sich dann diesen Gegebenheiten anpassen.
Aber was heißt das? Heißt das, die Betreiber müssen sich neu erfinden? Oder und wer ist gefragt? Sind es die, wer ist da Innovationstreiber? Oder wer muss da Innovationstreiber denn sein?
Naja, also das sind für mich die Händler selber. Die müssen die Innovation treiben. Die Städte können viel dazu beitragen. Aber ich rede jetzt hier über die Einzelhändler. Und es gibt viele, viele Händler und viele Beispiele, was an Innovation gerade läuft. Das ist aber noch nicht so bekannt. Dazu kann ich beitragen. Ja. Und wenn ein Geschäftsmodell innovativ ist und die Kunden das als solches wahrnehmen, dann kommen sie auch wieder. Dann kaufen sie nicht weiter im Onlinehandel oder sie kaufen dann auch dort. Ja. Und wenn das innovativ wahrgenommen wird, dann ändert sich vielleicht Zug um Zug auch sozusagen die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit, dass man denkt, oh Mensch, da ist ja doch irgendwie noch was los.
Ne? Aber siehst du denn jetzt für dich hier, wir sitzen ja jetzt hier als Retail-Talker und Food-Talker, der Food-Talker nimmt sich mal zurück, als Retail-Talker, siehst du denn dich da auch als Impulsgeber? Oder möchtest du, also du hast ja schon ein Bedürfnis, ich meine, der Einzelhandel liegt dir ganz am Herzen und ich glaube, du hast auch einen sehr guten Überblick über den Markt, wie ich das so mitkriege. Willst du da diese guten Beispiele heben in diesem Podcast und sagen, guck mal hier, das funktioniert? Oder wie kann man das den Leuten näher bringen?
Ja? Nee, genau. Ich möchte, das ist meine Zielsetzung, ich möchte mich mit Händlern unterhalten, die Veränderungen vorgenommen haben. Ich möchte mich positiv mit denen auseinandersetzen. Ich will das auch erklären, was sie gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Veränderungen sind ja auch nicht leicht, ja. Also die sind alle durch einen Prozess gegangen, wo man auch sagt, ach, müssen wir das wirklich machen oder geht das auch gut? Wird sich das rechnen? Aber sie haben es am Ende gemacht. Und es gibt ganz, ganz viele, die diese Prozesse noch nicht gemacht haben. Und die, wenn sie vielleicht die Beispiele hören, sagen, Mensch, wenn der das schafft, dann könnte ich das eigentlich auch mal ausprobieren und den Mut haben, einen Schritt weiter nach vorne zu gehen. Und deshalb möchte ich darüber berichten. Und klar, ich werde die ein oder andere kritische Nachfrage stellen, aber mir geht es eher darum, das Positive dieser Entwicklung, dieser Möglichkeiten darzustellen.
Also und, das überhaupt so mal zu flaggen und zu sagen, guck mal, das gibt es und guck mal vielleicht auch in einer anderen Branche, weil das hatten wir eben gesagt, Einzelhandel ist nicht gleich Einzelhandel, guck mal, was die machen. Aber kannst du mal so ein paar positive Beispiele nennen, weil ich hab, mir fällt es jetzt echt schwer, ich müsste jetzt überlegen, also ich kenne im Food-Bereich einiges, aber hast du da gute Beispiele, wo du sagen kannst, guck mal, die machen es schon richtig?
Ja, ich also einer der ersten Podcasts wird sein mit der Firma Teegut, das ist ein regionales Lebenshandelsunternehmen aus, mit Sitz in Fulda. Die haben ein neues Format gemacht, nennt sich Theo.
Theo?
Theo, ja. Ne? Ein Geschäft auf 50 Quadratmetern mit 500 Artikeln. Ist 24 Stunden offen, 24/7, also Tag und Nacht kann man da rein. Zutritt mit der Kundenkarte, für die man sich hat anmelden müssen.
Also so wie ich in eine Bank reingehe mit
ganz
einer
genau.
Karte.
Wie ich in diesen geschützten Bereich von so einem Geldautomatenbereich gehe. Bezahlung auch digital. Also es ist der Erste, der das sozusagen gemacht hat und der das jetzt auch weiter ausrollen wird. Finde ich super spannend und da werde ich mit dem Management jetzt auch darüber sprechen. Kann man dann demnächst hören. Das ist ein Beispiel.
Okay, das klingt ja spannend.
Ja. Genau, ja. Mhm. Dann finde ich, gibt es ganz viele Beispiele jetzt da in dem Bereich, du hast vorhin schon mal das Wort Click und Collect. Es gibt viele Händler, die keinen Online-Shop haben, denen es auch zu teuer war, das aufzusetzen, aber die gemerkt haben, also wenn ich geschlossen habe, dann geht gar nichts mehr, ja. Und in dem ersten Lockdown letztes Jahr im März, da gab es Restaurants, die ganz schnell umgeschaltet haben, haben gesagt, du kannst bei mir Essen abholen und. So, und das haben einige übernommen und haben dann auch angefangen, lokal auf Facebook was zu posten, mit Freunden Instagram-Posts zu machen und die Sachen anzuziehen und sagen, kommt lieber Kunde, ruf uns an, dann kannst du das an der Tür abholen. Ein Buchhändler in Hamburg, der ist mir immer in Erinnerung, weil der aus dem Kellerfenster heraus die
bestellten Bücher... Meinst du Bücherei Heimann?
Ganz genau, ja. Aus dem Kellerfenster heraus sozusagen die Bestellung entgegengenommen haben und rausgegeben haben. So, und das ist noch nicht digitales Click und Collect, aber das ist der erste Schritt dahin. Und es ist auch schade, dass es einer Krise bedurfte, damit man das überhaupt mal ausprobiert. Aber immerhin.
Krise ist Impulsgeber, ne? Ganz muss man sagen. Und ich hätte aber noch, ich habe noch eine Frage. Die konnte ich eben nicht stellen, aber jetzt stelle ich sie. Würdest du denn sagen, dass man erst Innovation bzw. Erneuerung betreibt, wenn man schon mit dem Rücken an der Wand ist und solange es geht, sein altes Geschäft beibehält? Siehst du das so en gros?
Jede Firma hat ja so eine Art von DNA, wenn man das so sagen kann. Ja. Hat man wahrscheinlich bei Restaurants auch. Ne? Ja. So, und dann gibt es einige, die dann sagen, wir lassen die DNA, die sehr erfolgreich war, unverändert, weil wir haben das immer so gemacht, seit mehreren Generationen war das erfolgreich. Und haben vielleicht auch das ein oder andere Mal den Zeitpunkt verpasst, wo man das hätte anpassen müssen. Und es gibt andere, die haben die DNA der Veränderung in sich und die sagen, also wenn ich das eine erreicht habe, bin ich schon ungeduldig, das nächste auszuprobieren. Mhm. Gibt es auch viele Händler. Gute, tolle Beispiele. Ja. Und insofern, und dann gibt es natürlich auch die, die erst sozusagen auf die Intensivstation müssen, damit sie sozusagen wieder gesund werden. Ich hoffe, dass das möglichst wenige sind, also dass sie alle rechtzeitig etwas machen, weil einfach weiter so ist keine Alternative.
Gut, insofern ist so eine Krise natürlich so ein Wake-up-Call.
Genau.
Und hättest du denn für jemanden, der jetzt zu dir kommt, den du jetzt gegenüberstehst, so, sagen wir mal, so einen Maßnahmenkatalog oder so ein Thesenpapier, wo du sagst, pass mal auf, das ist einfach mal abzuchecken, das müsstest du dir mal angucken, ob du daran gehst, oder kann man das nicht machen, weil es so individuell ist?
Also ich könnte jetzt nicht für jede Branche innerhalb des Einzelhandels Vorschläge machen. Das würde meine Kapazität überschreiten, das will ich auch nicht. Ich glaube, das muss jeder selber für sich finden. Aber die Rahmenbedingungen kann ich ja vielleicht mal kurz skizzieren. Also vor welchen Herausforderungen stehen wir? Ich behaupte einfach mal, dass mittel- bis langfristig 50% des ursprünglichen Handelsvolumens nicht mehr stationär, sondern online abgewickelt wird. Mhm. Es gibt Branchen, da ist das bereits so.
Mhm. Sind also wir da schon am Boden? Oder?
Also im Buchbereich, glaube ich, da hat man den Bodensatz jetzt gefunden, ja. Und da steigert sich da hat sich der stationäre Umsatz das erste Mal wieder leicht um 2% im Jahr 2019 gesteigert.
Mhm.
Ja?
Okay.
Aber über 50% sind sozusagen online gegangen. Und davon ein erheblicher Teil an Amazon. Das war ja das erste Feld, in dem die tätig waren. Ja, so, und es kommen immer mehr Branchen dazu. Im Textilbereich wird schon über 30% werden online gemacht. Im Elektronikbereich ist das ein Riesenanteil. Ja. Lebensmittelbereich eher noch weniger. Ne?
Kommt aber auch.
Aber kommt auch Schritt für Schritt für Schritt und immer stärker. Also man muss damit rechnen, dass 50% verschwinden. Das ist sehr bitter, schmerzhaft, aber es ist nicht zu vermeiden. Man kann sich jetzt die Frage stellen, worin liegt denn der Erfolg des Umsatz, des Onlinehandels? Mhm. Ja, das sind für mich ein paar einfache Faktoren. Das erste ist fast unbegrenzte Verfügbarkeit. Also wenn ich im Netz lang genug suche, finde ich das Teil in meiner Größe und Farbe oder entsprechend mit den Preisen, die ich mir vorstelle. Ja, manchmal ein bisschen schwieriger, manchmal ein bisschen einfacher, aber es gibt eine unglaubliche Verfügbarkeit.
Mhm. Ja, und eben auch 24/7. Ne?
Genau. Dann gibt es eben da hat Amazon sozusagen wirklich die Maßstäbe gesetzt, ein hohes Serviceversprechen, ne? Dass man sagt, also wenn du bei mir bestellst, erfährst genau, wann liefere ich, wie liefere ich es an, was kostet es genau, ich nehme das wieder zurück, ich tausche das um und so weiter. Also das ist und
die Entwicklung ist ja auch noch nicht am Ende. Ja?
Nee,
also
genau.
Ich glaube, diese Expresslieferung,
das geht noch weiter.
Da, ne? Sind wir ja schon verwöhnt, wenn es am nächsten Tag ist ja schon toll. Da kann noch mehr passieren. Das kann sogar innerhalb von 4-5 Stunden passieren.
Ja, ich muss sagen, als ich die ersten Roboter gesehen habe, die auf der Straße fahren und Pakete ausliefern, da habe ich gesagt, naja, also das kann ja nicht wirklich das Erfolgsmodell sein. Aber das zeigt, an der Stelle ist sehr viel Fortschritt. Das geht nach vorne. Wer weiß, was dabei rauskommt.
Mhm.
Ja? Mhm. Ein weiterer Teil ist eben diese Online-Händler, die sammeln Informationen über ihre Kunden.
Daten.
Und können den Daten.
Klar.
Und können passgenaue Angebote machen. Ja, wie gesagt, Amazon ist für mich ein Beispiel, die das besonders gut gemacht haben. Zalando aus dem Schuh- und Textilbereich ist ein anderer, aber es gibt viele andere, ne, die das auch richtig machen. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen sagen, weißt du was, also ich gehe nicht mehr in die Stadt, ich mache das online, weil das scheint mir irgendwie bequemer zu sein. Mhm. Und das Positive ist vielleicht, 50% verschwinden, aber ich bin überzeugt, 50% bleiben auch. Ja, also
okay.
Der Einzelhandel wird nicht komplett verschwinden. Ganz, ganz sicher nicht. Die Kunden wollen was erleben, die wollen nicht nur am Rechner sitzen, die wollen anfassen, die wollen auch ein bisschen Unterhaltung haben, die wollen andere Menschen sehen und so weiter. So, aber um zu diesen 50% zu gehören, muss ich eben innovativ sein, da muss ich auch digital mich anders aufstellen, als ich das heute bin. Ich kann nicht mehr alles aus dem Bauch machen und sagen, ja, mein Bauch sagt mir, Kunde A kommt so und so und braucht ein rotes Kleid oder der andere braucht dies und jenes, sondern ich muss das wirklich lernen, so strukturiert anzugehen, wie das die großen Amazons dieser Welt vormachen.
Aber das
dann bin ich bei den Überlebenden.
Aber das erfordert natürlich auch wieder ganz andere Skills als die jetzt möglicherweise da sind.
Ganz
also
genau.
Da muss ich ja, auch wenn ich jetzt wenn ich beispielsweise auch an einen kleineren Einzelhändler denke, vielleicht einen kleineren Betrieb, der das möglicherweise gar nicht abbilden kann, weil er sich damit gar nicht auseinandergesetzt hat mit digitalen vermarktungsunterstützenden Maßnahmen im Social-Media-Bereich und, die vielleicht gar nicht die technischen Voraussetzungen kennen oder haben. Ja, wie gehe ich denn das an?
Naja, also erstens ist so, das waren Wirtschaftssysteme, die es früher nur für die Großen gab, die gibt es mittlerweile auch für kleine
Firmen. Ja.
Das muss ich mich mit auseinandersetzen, auch investieren. Dann hat ja Corona auch dazu geführt, dass manche gezwungen worden sind, sich mit sozialen Medien auseinanderzusetzen. Und gerade die Kleinen haben dann häufig gelernt, oh, das funktioniert. Und dann kommt das, der Unterschied auch dazu, vielleicht zu dem Onlinehandel. Also ich muss für mich auch Verfügbarkeit schaffen. Ich muss auch für mich ein Serviceversprechen garantieren, wie das andere auch machen. Ich kann dem Kunden nicht sagen, bei mir können Sie nicht umtauschen, da kriegen Sie nur einen Gutschein, das wollen die nicht hören.
Ja. Ja.
Ich kann das Ganze aber ergänzen mit persönlichem, empathischem Service, sodass ich dann sage, ne, ich meine, wir gehen doch auch nicht zu unserem Lieblingsitaliener, weil der sozusagen eine glattgebügelte Speisekarte hat, sondern da gehen wir hin, weil da irgendjemand im Service sagt, ach Boris, schön, dass du wieder da bist und hier habe ich extra für dich einen Platz freigehalten und dann kriegst du nachher noch deinen Schnaps umsonst.
Die persönliche Ansprache.
Die persönliche Ansprache. Da sagt genau. Man doch, ach, da haben wir uns ja richtig wohl gefühlt.
Da bin ich auch mal nicht sauer, wenn die Muscheln aus sind oder das oder das
genau.
aus sind.
Ja? Ja, genau.
Sondern dann liegt es an der Person mir gegenüber, der Vertrauensperson mir etwas vorzuschlagen, was auch sehr attraktiv für mich sein kann.
Genau.
Ob es jetzt das Essen ist oder ob es eine Klamotte ist oder wie auch immer. Ich bin jetzt immer bei Klamotte, es sind natürlich auch ganz, ganz andere Themen.
Ja, genau. Aber das kann der Online-Bereich, der Online-Händler eigentlich nicht. Klar, und es gibt Chatbots und all sowas, aber du hast sie wahrscheinlich auch schon ausprobiert. Das sind standardisierte Antworten. Da irgendwann sagst du, naja, okay, gut.
Ja.
Aber die Veränderung fängt im Kopf an.
Die fängt da an.
Als erstes muss ich sagen, ich akzeptiere, dass die Entwicklung so ist. Mhm. Also ich stelle mich, ist der nächste Schritt. Und jetzt mache ich einen Plan und sehe zu, dass ich irgendwie zu den Überlebenden gehöre. Mhm. Weil wenn mich einer fragen würde, ich möchte nicht zu denen gehören, die von der Platte fliegen. Nee. Also, ne? Also bleibt mir nichts anderes übrig, als mir irgendwas einfallen zu lassen und nicht zu sagen, wir machen so wie immer, das wird schon alles wieder, nach Corona wird es alles wieder von alleine besser. Nee. Wird es nicht. Nee.
Ne? Und diese Impulse zu geben, ist natürlich das eine, das hast du jetzt auch vor mit dem Retail Talker, was natürlich, ist ja auch ein Riesen, du hast ja ein Riesenpublikum eigentlich auch.
Ne? Also das muss man. Aber es sind auch.
Wie viele Menschen arbeiten im Einzelhandel? Das sind ja alles potenzielle Hörer bei dir. Von dir, für dich.
Ja, das schön wäre es. Ne? Über 3 Millionen Menschen arbeiten im Einzelhandel.
Ja, bitte.
Das ist einer der größten Arbeitgeber der Bundesrepublik. Ja. Aber es wird ja auch noch ein paar andere geben, die möglicherweise zuhören sollten, nämlich die Besitzer von Immobilien und Shoppingcentern. Ich habe da nämlich auch eine Meinung dazu, weil ich
die
sage...
Die dürfen sich ja nicht zurücklehnen bei all dem und sagen, das regelt sich schon alles.
Ganz genau. Ne? Zumal die werden jetzt mit einer Situation konfrontiert, die heißt, die Läden machen weniger Umsatz, dann brauchen sie auch weniger Fläche oder weniger Anzahl an Shops, wenn es ein Systemhandel ist. Also muss ich Fläche zurückgeben oder verkleinern oder gar nicht mehr aufmachen. Und das wird natürlich dazu führen, dass es eben noch mehr Leerstände gibt. Ja. Und dann stellt sich eben die Frage, wie sieht denn eigentlich dann eine andere Art von Nutzung aus? Ja. Und die Nutzung wird so, kann ich mir jedenfalls vorstellen, so aussehen, dass der Handel nicht sozusagen ganz alleine in einer Shoppingstraße stattfindet, sondern dass es einen anderen Mix geben muss. Die Menschen müssen dort wohnen, die müssen in der Innenstadt wieder wohnen, nicht nur Büros, nicht nur Handel. Es muss vielleicht auch Handwerk wieder da angesiedelt werden. Es müssen vor allen Dingen Restaurants, Hotels, Cafés, also dass die Aufenthaltsqualität gesteigert wird. Und ich mich gerne in so einem Bereich aufhalte und dahin komme.
Und da muss es erstmal, dafür muss es auch wahrscheinlich erstmal krachen, weil das bedeutet, wenn du Handwerk ansiedelst oder anderes Gewerbe wohnen, dann musst du auch mit ganz anderen Quadratmeterpreisen rechnen.
Ganz
und
genau.
Das heißt in der Regel mit geringeren und auch wahrscheinlich mit anderen Mietverträgen.
Ja.
Stichwort Pop-up-Shops, temporäre Angebote, die man haben will, kann. Auch da ist natürlich viel, viel mehr Flexibilität dann wahrscheinlich gefordert und das hört natürlich keiner gerne.
Nee, das kann ich verstehen, wenn man immer teuer vermieten konnte, aber wie gesagt, das wird sich ändern und die Vermieter müssen sich darauf einstellen und gerade im Shopping-Center-Bereich, da würde ich mir besonders Gedanken machen, ne, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, aber seit 1990, also quasi mit der Aufhebung der beiden Teilstaaten von Deutschland, sind über 400 neue Shoppingcenter in Deutschland entstanden.
Wow.
So, jetzt könnte man sagen, ja, alle Einzelhändler wollten expandieren. Nee, es war eigentlich umgekehrt. Es war ein super gutes Geschäft für Immobilienmenschen. Mhm. Ne? Immobilie bauen, vermieten, verkaufen, wunderbarer Deal. Ja? Die Anzahl der Verkaufsfläche in Deutschland ist enorm gewachsen und die ist mittlerweile doppelt so groß pro Einwohner in Deutschland wie zum Beispiel in England.
Ist es so?
Ja. So, das heißt aber auch, die Flächenproduktivität hat auch dramatisch abgenommen und ist eben auch halb so groß wie in England. Das heißt, man kann auch nicht so viel Geld verdienen. Die englischen Einzelhändler sind in der Regel besser aufgestellt als die deutschen. Hm. Und ich befürchte, ich würde jetzt, wenn ich in einer Stadt wäre, ich würde kein neues Shoppingcenter zulassen. Ich würde mir die Frage stellen, welche Shoppingcenter sind die besten? Ne? Survival of the fittest sozusagen. Und welche sind die potenziellen, wo es zu Schließungen kommen könnte? Mhm. Ja, die Bilder, die wir so aus USA kennen, ja, von bewachsenen Shoppingcenter, wo nichts mehr los ist, die könnten auch bald aus Deutschland kommen.
Also der Ruck ist größer, als man denkt, wenn man nur sagt, oh ja, gut, die Städte werden ein bisschen vereinsamt. Es werden weniger Geschäfte. Aber das heißt ja auch nicht nur dann Immobilienbesitzer beziehungsweise Shoppingzentrenbetreiber, sondern auch die Politik ist ja aufgerufen. Weil wenn es darum geht, andere Nutzungen voranzutreiben, beispielsweise gastronomische Flächen, Wohnflächen, Büroflächen in Wohnflächen umwandeln. Büro ist ja auch noch ein anderes Thema, brauchen wir hier gar nicht zu streifen, aber auch da bei mehr Remote- oder Homeoffice-Arbeit wird auch weniger Büroraum gebraucht. Das heißt also, die Behörden müssen ja auch sehr viel flexibler werden in der Freigabe von solchen Räumen, die anders zu nutzen.
Ganz genau. Also und Nutzungsbedingungen, die es für einzelne Häuser und Projekte gibt. Ne? Und ich meine, du hast es ja, wir sind nun mal hier in Hamburg, weißt, da hat Kaufhof zugemacht und in der Immobilie, die Immobilie steht leer, da gibt es auch kein anderes Warenhaus, was da reingehen wird. Mhm. Da diskutiert man ja, ob da ein Naturkundemuseum reinkommt. Ja? Hättest du vor 10 oder 15 Jahren mir erzählt, in die Mönckebergstraße soll ein Naturkundemuseum, da habe ich gesagt, Mensch, da hat aber einer irgendwie was nicht verstanden. Heute sage ich, vielleicht wäre das genau das Richtige. Mhm. Ne? So ein Riesengebäude mit einem Museum zu füllen, mit Erlebnisfaktor, das holt die Menschen in die Stadt, das gibt ihnen die Möglichkeit, sozusagen zu mischen zwischen Einkauf, Unterhaltung, Entspannung und so weiter.
Also ich merke, Wolfgang, du machst mit diesem Thema einen Riesenfass auf. Also man kommt ja, ich hätte jetzt am Anfang unseres Gesprächs nicht gedacht, dass wir in diese Sphären kommen. Wir reden über Retail, wir reden über Einzelhandel, aber es hat so viel, was daran hängt. Mhm. Das ist ähnlich wie bei mir, wo als ich anfing, ich besuche mal ein paar Köche und dann plötzlich auf dem Feld lande oder beim Produzenten lande oder auch beim Handel lande und sage, das ist ja hier, es hängt ja alles zusammen, es ist ja alles eng verzahnt miteinander und das eine bedingt das andere. Und genauso ist es so. Das ist natürlich, das ist ein gesellschaftlicher Umbruch, von dem wir hier sprechen. Das heißt nicht einfach, hier stirbt vielleicht mal ein Einzelhändler und der andere hat eine gute Idee, sondern es bewirkt viel, viel mehr. Und es betrifft natürlich auch uns alle.
Ja, ganz genau. Und das betrifft vor allen Dingen, das ist auch einer meiner Thesen, es wird zumindest kurzfristig zu Abbau von Arbeitsplätzen im Einzelhandel kommen. Ich hoffe, dass sich dann durch Umverlagerung neue Konzepte sozusagen, ne, also ich arbeite nicht mehr im Handel, sondern ich arbeite vielleicht im Café irgendwo, dass sich das verändern mag. Aber erstmal muss man sozusagen, damit man überlebt, muss man die Anzahl der Mitarbeiter an das Umsatzniveau anpassen. Das ist leider so. Andererseits, und dazu braucht man auf jeden Fall auch die Unterstützung der Politik, wie auch bei den Flächen. Andererseits, das Gute ist, wenn man so will, Deutschland ist ein relativ altes Land. Es gehen viele in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das heißt, da werden auch sozusagen Arbeitsplätze wieder frei. Das Berufsbild im Handel wird sich durch die Digitalisierung verändern müssen. Und das erlaubt dann auch, dass man andere Ausbildungen macht, hoffentlich bessere und auch besser bezahlen kann, ja, damit das sozusagen auch in der Öffentlichkeit als ein besserer Beruf angesehen wird.
Also Ausbildung, ganz wichtiges Thema, hatten wir ja eben schon mal, auch in Bezug auf die neuen Skills, die man braucht. Ich glaube, jemand, der heute zum Einzelhandelskaufmann ausgebildet wird, muss natürlich noch viel, viel mehr über die zukünftige Vermarktung wissen, muss auch wissen, wie man Zielgruppen einschätzt und. Also wahrscheinlich ist das noch ein viel, viel größeres Thema. Auch das betrifft natürlich dann wieder einmal natürlich die ausbildenden Betriebe, aber auch die Berufsschulen, die sich darauf einstellen müssen, dieses Thema auch aufzugreifen und nicht den Lehrplan von vor 15 Jahren weiter durchzulutschen.
Ja.
Das bringt ja nichts. Aber auch da sehe ich wieder extreme Verwandtschaft zu anderen Themen. Das sagt man zum Beispiel auch in der Kochausbildung, dass man sagt, die müssen ihr Produkt wieder ganz anders kennenlernen. Da geht es nicht darum, nur Wissen wie Britz und Schnitzel, sondern auch, woher kommt denn das? Und ganz wie setze ich das Fleisch auch zusammen? Und wie unterscheidest du Gutes vom schlechten Fleisch? Mhm. Und ich glaube, das Feld wird immer größer. Wolfgang, ist eine Riesenaufgabe. Aber was ist dein Wunsch? Was willst du denn, wenn du jetzt antrittst, nicht? Und mit diesem, erstmal, wow, ist das groß. Was ist dein Wunsch, mit diesem Podcast zu bewirken?
Naja, also als erstes möchte ich mich um das Thema Innovation im stationären Handel kümmern. Also das möchte ich publik machen, weil das führt zu zwei Dingen. Erstens können andere davon sich inspirieren lassen und Veränderungen herbeiführen und überleben, hoffentlich. Mhm. Und es führt auch in der Öffentlichkeit dazu, dass man sagt, sowohl als Kunde als auch als vielleicht Entscheider, oh Mensch, da ist ja eine ganze Menge möglich. Das ist ja ein tolles Unternehmen, weil die sozusagen mit Innovation die Dinge nach vorne treiben. Ja, das ist sozusagen mein Hauptfokus. Die anderen Themen, ich bin kein Politiker, um mich sozusagen um Stadtentwicklung zu kümmern. Ich kann zu vielen Dingen, habe ich eine Meinung und kann Rat geben möglicherweise, aber in meinem Podcast würde ich gerne das vor allen Dingen, die Innovationen aufnehmen. Und das andere ist eben auch den Arbeitsplatz Einzelhandel als wertvoll darstellen, weil wie gesagt Karrieremöglichkeiten, die es dort gibt und auch, ich habe das in den letzten Jahren gemerkt, Politiker in der Corona-Krise, die haben überhaupt nicht verstanden, was Einzelhandel ist. Das wird so als was Niederes angesehen, das finde ich nicht in Ordnung. Viele Journalisten haben da eher oberflächlich drüber berichtet, teilweise arrogant, ja, im Handel, da kannst du doch ohne Ausbildung arbeiten und so weiter, ja.
Ja, das finde ich, der also Ruf ist
schlecht.
Haben wir anfangs gesagt,
ja. Und auch dazu möchte ich sozusagen beitragen, dass dieser Ruf sich bessert und dann wenn das dann sozusagen alles positiver gesehen wird, ich glaube, dann würde ich mich sehr freuen und dann könnte ich auch sagen, Mensch, wenn ich da einen kleinen Teil dazu beigetragen habe, wäre ich ganz happy.
Ja, super.
Und in dem Sinne würde ich jetzt mal sagen an alle, Boris, vielen Dank.
Sehr gerne. Ich sage auch vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja.
Und ich würde sagen, hiermit schicken wir den Retail Talker oder haben wir den Retail Talker ins Orbit geschickt. Ne?
Ja, genau.
Und oder in die Umlaufbahn.
Folge 1 ist auch ab sofort live und da könnt ihr Andreas Feldenkirchen hören, der mitten in der Corona-Zeit einen Laden neu aufgemacht hat mit erstaunlich neuen Ideen.
Kenne ich auch. Sehr umtriebiger Typ, sehr gut.
Jo.
Bin ich gespannt.